Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute Morgen hierher gekommen sind. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, Herr Abt, dass ich hier vortragen darf, was ich erforscht habe. Ich darf mich bedanken bei Ihnen, Herr Köhler, als Repräsentant des Opfervereins, dass Sie dabei sind heute Morgen. Meine Damen und Herren, das Stichwort lautet Vergangenheitsbewältigung. Wir wissen, und wer es noch nicht wusste, hat es erfahren, dass wir einen schweren Weg zu gehen haben. Das Kloster selbst, noch mehr die Opfer, noch schwieriger für die Opfer. Wir wissen, dass für diesen Prozess es kein Drehbuch gibt, nichts vorgeschrieben ist, sondern dass wir mühsam Schritt für Schritt uns gemeinsam erarbeiten müssen. In diesem Prozess, auf diesem Weg, ist es notwendig, sich immer wieder zu orientieren. Wie weit ist man gekommen? Was hat man geleistet? Was sind vernünftigerweise die nächsten Schritte? Und so ist das heute auch ein Augenblick des Innehaltens, des sich bewusst machen, was wir bisher zustande gebracht haben und was noch zu tun ist. Und es ist sicherlich eine Banalität, aber sie hat dennoch Gewicht. Es ist Beachtliches schon geleistet worden und es ist natürlich noch Erhebliches zu tun. Ich werde Ihnen in 4 Punkten vortragen. Im ersten Teil werde ich vortragen zu den Vorfällen. Das wird in dieser Kurzfassung, die ich Ihnen hier zur Kenntnis gegeben habe, auch ausgeteilt habe, mehr statistischer Art sein. In dem Langgutachten macht gerade dieser Teil sehr viele Seiten aus. In einem zweiten Teil will ich kurz auf die Reaktionen eingehen, die vor einem Jahr, als bekannt wurde, was geschehen ist, ausgelöst worden sind, insbesondere bei dem Kloster. In einem dritten Teil will ich Ihnen Schlussfolgerungen vortragen, die ich ziehe und von denen ich meine, dass sie Grundlage für weiteres Vorangehen sein sollte. Und schließlich will ich im vierten Teil die nächsten Schritte aufzeigen, die nach meiner Überzeugung zu tun sind und wo auch bereits von Seiten des Klosters der Weg freigemacht worden ist. Meine Damen und Herren, die Erkenntnisse, die ich nachstehend schildere, beruhen auf den Berichten und Aussagen ehemaliger Schüler und zum Teil auch von Angehörigen, die sich an den Sonderermittler Rechtsanwalt Pfister, die Ombudsleute Dr. Kneißl, Monsignore Dr. Kneißl und Dr. Burkhard Göpfert gewandt haben oder die sich direkt an das Kloster oder direkt an mich gewandt haben. Diese Berichte betreffen einen Zeitraum seit 1940, 1950. Sie sind mir weitestgehend anonymisiert übergeben worden. Die konkreten Jahreszahlen sind größtenteils auch unkenntlich gemacht worden. In diesen Berichten schildern die Betroffenen oder Zeugen konkrete Vorfälle oder machen allgemeine Aussagen über Strafen, Züchtigungen und das Verhalten der Patres, Erzieher und Mitschüler. Eine genaue Anzahl der Vorfälle kann nicht ermittelt werden, da zum Beispiel nicht eindeutig ist, ob Schilderungen verschiedener Personen denselben Vorfall betreffen oder wie häufig bestimmte Bestrafungen durchgeführt wurden, wenn berichtet wird, diese seien ständig oder mehrfach vorgekommen. Ich habe die geschilderten Vorfälle kategorisiert. In der Kategorie sexueller Missbrauch wurden Vorwürfe eingeordnet, bei denen es zu Übergriffen bei den Betroffenen kam. Der Täter also sexuelle Handlungen am oder mit dem Betroffenen vornahm und dies oder dies konkret versuchte. Grenzüberschreitungen der Intimsphäre sind alle anderen Vorfälle, in denen der Täter die Intimsphäre des Betroffenen überschritt und dies von diesem als unangenehm bis übergriffig empfunden wurde. Zwischen Misshandlungen und körperlichen Beeinträchtigungen konnte ich aufgrund des großen Zeitablaufs und der Vielgestaltigkeit der geschilderten Vorfälle eine klare Grenze nicht ziehen. So reichen die etwa häufig geschilderten Ohrfeigen von ihrer Intensität, von einer normalen Ohrfeige ohne große körperliche Beeinträchtigung bis hin zu Ohrfeigen, die dem Betroffenen das Trommelfell platzen ließen. Die Intensität der jeweils geschilderten Vorfälle fehlerfrei einzuordnen, ist nicht möglich, sodass die Vorfälle ohne eine weitere Kategorisierung geschildert werden. Die ersten frühesten Vorfälle stammen aus dem Ende der 40er Jahre und aus den 50er Jahren. Aus dieser Zeit haben sich drei ehemalige Schüler gemeldet, die von sexuellen Übergriffen durch einen Pater berichten. Einer davon berichtet zudem von teilweise brutalen Schlägen durch zwei andere Patres. In dem Zeitraum der 60er Jahre haben insgesamt zwei ehemalige Schüler Angaben zu sexuellem Missbrauch gemacht. Drei Schüler berichten über Vorfälle, in denen es zu Grenzüberschreitungen der Intimsphäre durch diesen Pater gekommen ist. Und insgesamt über 70 ehemalige Schüler schildern für diesen Zeitraum der 60er Jahre körperliche Misshandlungen, Züchtigungen oder andere als unangemessen empfundene Behandlungen. Die Berichte beziehen sich auf insgesamt 5 Patres. Besonders häufig werden 2 Patres genannt. Mehrere ehemalige Schüler schildern Vorfälle, ohne einen Pater namentlich zu benennen. 5 Schüler schildern auch Vorfälle von körperlicher Gewalt durch Mitschüler. Im Zeitraum der 70er Jahre, aus diesem Zeitraum, liegen 16 Berichte vor mit Hinweisen auf sexuellen Missbrauch. Sie richten sich mehrheitlich gegen einen Pater, der häufig auffällig geworden ist. In 14 Berichten wird von Grenzüberschreitung der Intimsphäre berichtet. In 13 dieser 14 von solchen eben dieses Paters. 2 Berichte enthalten Beschuldigungen gegen einen weiteren Pater und 3 gegen einen dritten. Ein ehemaliger Schüler berichtet davon, dass er von einem weltlichen Lehrer Liebesbriefe nach Hause erhalten habe. Ein weiterer ehemaliger Schüler spricht von homoerotischen Spielen der Jungen untereinander in einem frühen Alter. In 26 Berichten wird von Misshandlungen oder körperlichen Beeinträchtigungen berichtet. Neben Schilderungen von Übergriffen durch insgesamt 7 Patres werden von den Betroffenen auch Schläge durch eine Lehrerin und Übergriffe durch Mitschüler geschildert. 2 ehemalige Schüler berichten von Vorfällen, in denen keine körperliche Gewalt ausgeübt wurde, die sie aber als belastend empfunden haben. In den 80er Jahren, zu diesem Zeitpunkt, liegen insgesamt 10 Berichte über sexuellen Missbrauch vor. Die meisten Schilderungen betreffen den bereits bekannten, meist genannten Pater. Ein Bericht bezieht sich auf einen anderen und drei auf einen weltlichen Erzieher. In zwei Berichten werden Grenzüberschreitungen durch den meistgenannten Pater berichtet. Vier Berichte beziehen sich auf Grenzüberschreitungen durch einen anderen Pater. Ein Zeuge berichtet erlebt zu haben, dass sein Nachhilfeschüler durch einen Pater missbraucht worden sei, ohne dass sich dieser Vorfall konkret einem Pater zuordnen lässt. 16 ehemalige Schüler berichten von körperlichen Misshandlungen und Beeinträchtigungen durch Patris, weltliche Erzieher oder Mitschüler. Die Vorwürfe beziehen sich auf 8 Patris, 2 weltliche Erzieher und eine nicht bestimmbare Anzahl von Mitschülern. Insgesamt 4 ehemalige Schüler beschreiben sonstige Vorfälle. Aus den 90er Jahren liegen 2 Zeugenberichten von nicht unmittelbar Betroffenen vor über sexuellen Missbrauch. Der eine erhebt Vorwürfe gegen einen Pater, der andere gibt Erkenntnisse aus dritter Hand weiter, ohne einen Pater zu benennen. Ein weiterer Schüler berichtet ohne Nennung eines Namens von körperlicher Gewalt durch einen Pater. Der letzte Block, die Jahre seit 2000, über diesen Zeitraum liegen keine Zeugen- oder Opferberichte vor. Vom Kloster wurde mitgeteilt, dass 2 Schüler von einem Pater vorhalten, er habe sie in einer Weise berührt, die eine Grenzüberschreitung oder einen Missbrauch darstellen würde. Im Rahmen einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den gegen einen Pater erhobenen Vorwürfen zeigte sich ein Pater selbst wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern an. Dies ist was anderes als sexueller Missbrauch, es sei aber in diesem Zusammenhang erwähnt. Gegen den Pater waren keine Vorwürfe von Schülern erhoben worden. Aber auch über körperliche Misshandlungen liegen aus diesem Zeitraum keine Opfer- oder Zeugenberichte vor. Jedoch wurde gegen einen Pater Vorwürfe erhoben, er habe Schüler im Unterricht Kopfnüsse erteilt. Gegen diesen Pater ist wohl auch ein Strafbefehl ergangen. Ich fasse zusammen. In den verschiedenen Opfer- und Zeugenberichten wurden Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen insgesamt 3 Patres erhoben. Der größte Teil davon gegen den meistgenannten Pater, aber auch ein anderer Pater wird mehrfach genannt. Gegen einen 4. wurden von 2 Schülern Vorwürfe erhoben, zu denen allerdings keine schriftlichen Berichte vorliegen. Ein 5. Pater schließlich zeigte sich selbst wegen Besitzes von kinderpornografischen Bildern an. Ich weise nochmal darauf hin, dass mir klar ist, dass das was anderes ist, aber ich führe es dennoch hier auf. Auch gegen einen weltlichen Erzieher wurden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben. Grenzüberschreitung der Intimsphäre werden 3 Patres in dieser Gesamtzeit vorgehalten, darunter dem besonders häufig genannten. Einem 4. wird vorgeworfen, in 2 Fällen Schüler zu unangemessenem und gewaltsamen rektalen Fiebermessen gezwungen zu haben. Die Vorwürfe der Grenzüberschreitung gegen einen weltlichen Erzieher beschränkten sich darauf, dass er einen Schüler Liebesbriefe nach Hause geschickt und versucht habe, diesen zu einem gemeinsamen Urlaub zu überreden. Den Vorwurf sexuellen Missbrauchs und Grenzüberschreitung der Intimsphäre sind somit insgesamt 7 Patres, darunter der auch kinderpornografische, sage ich jetzt mal, aufgeführt. 7 Patres und 2 weltlichen Lehrern gemacht worden, diese Vorwürfe, von denen 3 Patres und ein weltlicher Lehrer verstorben sind. Der Vorwurf von Misshandlungen oder körperlicher Beeinträchtigung sind insgesamt gegen 15 Patres erhoben worden. Die meisten Berichte betreffen 7 Patres, 7 der 15. Auch gegen 2 weltliche Erzieher und eine Erzieherin sind Vorwürfe der Misshandlung oder der körperlichen Beeinträchtigung erhoben worden. Des Weiteren wurden mehrfach von Misshandlungen oder körperlichen Beeinträchtigungen durch Mitschüler, insbesondere den damaligen Schlafsaalpräfekten, berichtet. Meine Damen und Herren, in der Langfassung, die ich nachher überreichen werde, weise ich noch einmal darauf hin, wird dies anonymisiert, aber in 35 Seiten etwa detailliert ausgeführt. Es wird nun das Kloster zu überlegen haben, und dazu sollte man ihm auch die notwendige Überlegungszeit einräumen, wie es mit dieser Langfassung und der detaillierten Fassung dieser Vorfälle umzugehen gedenkt. Es bekommt den Bericht erst heute und muss sich sicherlich auf der Grundlage dieses Berichtes darüber Gedanken machen und die entsprechenden Beschlüsse oder Entschlüsse fassen. Bevor ich den zweiten Teil aufrufe, darf ich eine Unterlassungssünde versuchen zu beheben. Ich sitze, was zweifelsfrei erkennbar ist, nicht allein hier vorn, sondern habe eine Dame an meiner Seite. Es ist Frau Rechtsanwältin Verena Holch, die mir bei dieser Arbeit geholfen hat und der ich sehr dankbar bin, dass sie mir geholfen hat. Und sie sitzt zu meiner Stärkung an meiner Seite hier heute Morgen. Auch Sie herzlich willkommen. So, kommen wir zu dem nächsten Teil. Einlassung des Klosters auf die bekannt gewordenen Vorfälle vor einem Jahr. Meine Damen und Herren, bereits am 25. Februar 2010, jährt sich jetzt fast, wandte sich der Konvent der Benediktinerabtei mit einem Schreiben an die Altätaler und bekundete, dass wir über die Geschehnisse erschüttert und beschämt sind. Unzweifelhaft kam es zu Vorkommnissen, die nicht entschuldigt werden können und die eine Verletzung der Würde der Person bedeuten. Wir wissen, dass es neben sexuellem Missbrauch auch unangemessene körperliche Züchtigungen gab. Besonders beschämend ist für uns auch, dass wir Hinweisen, die aus Ihrem Kreis, dem Kreis der Altätaler also, an uns herangetragen wurden, nicht umgehend nachgegangen sind. Wir möchten nicht in alten Wunden rühren, aber mithelfen, das Geschehene aufzuarbeiten und bitten Sie daher um Ihre Mithilfe. Abt Barnabas und Prior Pater Maurus haben in einer persönlichen Erklärung vom 3. März, also kurze Zeit später, anschließend ihres Rücktritts bekannt. Mit tiefer Beschämung wissen wir, dass Ätaler Mönche zu Tätern und Mitwissern wurden und in unverantwortlicher Weise zu den Vorgängen geschwiegen haben. Die Schuld, die dadurch auf uns lastet, verlangt nach einer grundlegenden geistlichen Neuorientierung unserer Gemeinschaft. Mit Schreiben vom 16. März 2010 wandte sich der Konvent an diejenigen, dem Kloster nicht namentlich bekannten Altätaler, die, Zitat, sich in den vergangenen Wochen persönlich an die von uns eingesetzten Ombudsmänner und an Herrn Rechtsanwalt Pfister gewandt und diesen ihr das Leid geschildert haben, das ihnen in Ätal durch Angehörige unseres Konvents zugefügt wurde. In dem Brief heißt es dann, wieder Zitat, die Ereignisse der letzten Wochen haben uns alle in unseren Grundfesten erschüttert. Eine offene Aufarbeitung der Vergangenheit soll unbedingt erfolgen. Mit tiefer Beschämung wissen wir, dass Ettaler Mönche zu Tätern und Mitwissern wurden und in unverantwortlicher Weise zu den Vorgängen geschwiegen haben. Die Schuld, die dadurch auf uns lastet, verlangt nach einer grundlegenden Neuorientierung unserer Gemeinschaft. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom Juli des letzten Jahres, 23. Juli, erklärte Abt Barnabas, Zitat, ich habe mit manchen Opfern viele Stunden zusammengesessen, ihre Geschichten haben mich erschüttert, jedes Opfer hat einen eigenen Schmerz, seine eigene Geschichte. Einige wollten einfach reden, andere ihre Wut zum Ausdruck bringen. Auch das muss ich aushalten. Auf die Frage stellen sich die Täter der Verantwortung, so die Frage des Journalisten der SZ. Antwort von Abt Barnabas, Zitat, manche schon, manche nicht. Mir fällt der Umgang mit den Tätern, die ja meine Mitbrüder sind, nicht leicht. Es fällt uns manchmal schwer, gemeinsam zu beten, gemeinsam mit dem Altabt, der zu den Beschuldigten gehört, gemeinsam mit den Mönchen, denen man sagen muss, dass sie Täter sind. Wir müssen noch viel mehr tun, als den Missbrauch aufklären. Wir müssen über unser Zusammenleben reden, über unsere Sexualität. Das sind wir noch nicht gewohnt. In einem Schreiben vom Dezember 2010 an die Altetaler bekräftigte Abt, Zitat, so schwer es für uns ist, so müssen wir doch sehen, dass es in früheren Jahrzehnten zu Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie zu körperlichen und seelischen Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen durch Erzieher und Mitglieder unserer Gemeinschaft gekommen ist. Die Äußerungen, meine Damen und Herren, insbesondere die des Abtes, machen deutlich, in welcher Not sich auch die Klostergemeinschaft befindet. Ich komme zu dem Teil meiner Schlussfolgerungen. Erstens, die Erkenntnisse, die mir aufgrund der Opferberichte der Einlassung von Kloster und dritter Seite vorliegen, reichen aus, um die Erziehungspraxis im Kloster Ettal in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu bewerten. Den vorgelegten Berichten muss zwar unterstellt werden, dass sie keine abschließende und vollständige Sachverhaltsdarstellung der letzten 60 Jahre Internats- und Schulleben im Kloster wiederzugeben vermögen. Allerdings steht auch kaum zu erwarten, dass weitere Berichte eine wesentliche inhaltliche Änderung der Bewertungsgrundlage nach sich ziehen werden. Es wird dabei bleiben, dass sich aufgrund des langen Zeitablaufs und einer nicht selten vorliegenden Traumatisierung, mit der häufig eine Verdrängung von Misshandlungen und des Missbrauchs einhergeht, zahlreiche Vorfälle nicht mehr präzise rekonstruieren sowie zeitlich und persönlich einordnen lassen. So können die in einigen Berichten geschilderten Misshandlungen keinem einzelnen Pater zugeordnet werden. Ebenso sind häufig die Opfer von geschilderten Misshandlungen nicht mehr zu benennen. Schließlich gibt es sicherlich Opfer, die sich aus welchen Gründen auch immer entschlossen haben, nicht mit ihren Erlebnissen an das Kloster oder externe Ansprechpartner heranzutreten. Trotz ihrer Unvollständigkeit reichen die gewonnenen Erkenntnisse aber aus für ein realistisches Bild von der Situation im Kloster Ettal, insbesondere im Internat. Zweitens, diese Beschränkung auf das, was aktenkundig ist, bedeutet jedoch, dass bei der Bewertung des im Kloster Geschehenen nicht so sehr auf die einzelnen geschilderten Vorfälle abgestellt werden darf. Diese entstammen zu einem erheblichen Teil anonymisierten Berichten, die nicht hinterfragt werden können. Bewertungsgrundlage kann daher nur das Gesamtbild sein, das sich aus der Vielzahl der geschilderten Vorfälle und den Erläuterungen der Beteiligten ergibt. Eine solche Bewertungsgrundlage, meine Damen und Herren, hat Folgen etwa beim Umgang mit den Entscheidungen der Glaubenskongregation vom Ende des letzten Jahres. Nach diesen Entscheidungen liegen in 3 Fällen keine Beweise für Vorwürfe im Sinne einer Straftat vor. Die Gründe der Entscheidungen sind nicht veröffentlicht. Nach den Opferberichten werden den Betroffenen Übergriffe unterschiedlicher Art angelastet. Ob in einem Verfahren, das rechtsstaatlichen Anforderungen entspricht, solche Vorwürfe nach so langem Zeitablauf noch geklärt werden können, ist höchst fraglich. Rechtsanwalt Hunja hat sicherlich zu Recht in seinem Bericht Zweifel daran angemeldet, dass eine Aburteilung allein auf der Grundlage der zusammengetragenen Opferberichte rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen würde. Können also die erhobenen und teilweise genau beschriebenen Vorwürfe nur begrenzte Wirkung entfalten, soweit es darum geht, persönliches Fehlverhalten aufzuklären und persönliche Schuld festzustellen, so sind sie allerdings geeignet, eine Überzeugung von einer bestimmten Erziehungspraxis in einer Einrichtung wie in Ettal zu begründen. Eine so große Zahl an teilweise äußerst präzise beschriebenen Vorfällen ergibt ein Bild, an dem viele Details ungenau, zu stark aufgetragen, zu wenig beleuchtet sein mögen, das aber in seiner Gesamtwirkung die Wirklichkeit abbildet. Auch Rechtsanwalt Hunja hat sich für diese Betrachtungsweise ausgesprochen, da es um eine umfassende selbstkritische und verantwortungsbewusste Vergangenheitsbewältigung gehe und mithin strafprozessuale Erwägungen nicht im Vordergrund ständen, seien die geschilderten Unsicherheiten auszublenden, schreibt er in seinem Bericht. 3. Schlussfolgerung. Das Bekanntgewordene belegt mit hinreichender Sicherheit, dass es zu sexuellem Missbrauch von Schülern und Grenzüberschreitungen in deren Intimsphäre durch Patres gekommen ist, die sich an Schülern vergangen haben, welche ihnen zur Erziehung anvertraut waren. Missbrauch und Grenzüberschreitungen werden im Wesentlichen 7 Patres und 2 weltlichen Lehrern vorgeworfen. 3 der Patres sind verstorben, einer der verstorbenen Patres mit einer Vielzahl der von Opfern geschilderten Übergriffe sollte damals eigentlich auffällig geworden sein. Er selbst hat in einem späteren von ihm so überschriebenen Bekenntnis geäußert, dass sein Verhalten, Zitat, mehr als ausreichend ist für eine Anklage beim Staatsanwalt. Nimmt man die Anzahl der Täter in den Blick, so handelt es sich bei den Fällen von Missbrauch und Grenzüberschreitungen offenbar um Einzelfälle. Stellt man aber auf die Anzahl der Vorfälle ab, so ergibt sich, dass Missbrauch und Grenzüberschreitungen dem Internatsleben nicht fremd waren und dagegen nicht entschlossen vorgegangen wurde. So wurde der besonders auffällig gewordene Pater bis zu seinem Tode mit schulorganisatorischen Aufgaben betraut, allerdings nicht im Unterricht eingesetzt. Eine endgültige Entfernung aus dem Kloster um der Schüler willen ist wohl nie ins Auge gefasst worden, obwohl sein Fehlverhalten bekannt war. Vielmehr sind aus mitbrüderlicher Solidarität Maßnahmen ergriffen worden, die keine klare Distanzierung verdeutlichten. So wurde er zwar 1969 vom Dienst im Internat abgelöst, erhielt aber dort 1973 eine, wie es hieß, zweite Chance. Da er sein Verhalten gegenüber den Internatsschülern jedoch nicht änderte, wurde er 1984 für ein Jahr von Ettal wegversetzt. Danach wurde er zwar außerhalb des Internats beschäftigt, aber zum Schulunterricht herangezogen. Als 2002 das Schreiben eines Altettalers auftauchte, in dem der Pater sexueller Übergriffe beschuldigt wurde, konnte sich die Klosterleitung erneut zu keiner klaren Grenzziehung verstehen. Die bekannt gewordenen Vorkommnisse wurden mit ihm nicht besprochen. Stattdessen wurde für ihn ein anderes Betätigungsfeld innerhalb des Klosters gefunden und Maßnahmen erwogen und womöglich auch durchgesetzt, wie etwa ein Gebot, das Hallenbad nur noch in Badebekleidung zu betreten. Auch wenn in den letzten Lebensjahren des Paters, er starb 2009, keine Übergriffe mehr bekannt geworden sind, so vermittelt der Umgang der Klosterleitung mit ihm doch fehlende Bereitschaft, klare Konsequenzen aus seinem für den Erziehungsauftrag so relevanten Verhalten zu ziehen. Vierte Schlussfolgerung. Das bekannt gewordene belegt ebenso mit hinreichender Sicherheit, dass Patris Misshandlungen und körperliche Beeinträchtigungen an Schülern vorgenommen haben, die ihnen zur Erziehung anvertraut waren. Es fällt auf, dass die Mehrzahl der geschilderten Vorfälle schwerer Misshandlungen in den 60er Jahren datieren. Bei den nicht als besonders schwer eingestuften Misshandlungen und körperlichen Beeinträchtigungen liegt der Schwerpunkt offenbar ziemlich eindeutig in der Zeit bis zu den 1990er Jahren. Aus den 1990er Jahren werden dann nur noch wenige Vorfälle geschildert. Dieses Ergebnis bestätigt die Einschätzung des Sonderermittlers Rechtsanwalt Pfister, der, Zitat, eindeutig und geradezu scharf, Ende des Zitats, dem Kloster von gestern und zwischen dem Kloster von gestern und dem Kloster von heute unterscheidet. Seit circa 1990 scheint es zu einer Wende gekommen zu sein, schreibt er in seinem Bericht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es auch nur eine Minderheit von Patris, die sich Misshandlungen und körperlichen Beeinträchtigungen zu Schulden kommen lassen hat. Doch werden immerhin 15 Patris namentlich genannt. Zu ihnen gehört auch der damalige Abt, der das Kloster über 30 Jahre lang leitete. Zu den Vorwürfen, die diesen Patris gemacht werden, gehören immerhin das Durchschlagen des Trommelfells, das wiederholte Schlagen des Kopfes eines Schülers auf das Pult, das Schlagen mit einem Metallteil auf den Körper, was zu einer Platzwunde führte, und das so feste Schlagen mit einem Stock auf den Rücken, dass der Stock zerbrach. Der ehemalige Abt hat Anfang 2010 auch eingeräumt, dass er ihm anvertraute Schüler durch körperliche Züchtigung wiederholt misshandelt hat. Das spricht für eine Legitimation von Gewaltanwendung bei der Erziehung durch die Klosterleitung. Betrachtet man die Fälle, die geschildert werden, die körperlichen und seelischen Verletzungen, die zu einem großen Teil überzeugend ausgebreitet werden, so lässt sich die Vermutung nicht verdrängen, dass im Kloster Ettal ein Ritual der Disziplinierung geherrscht hat, das den Anspruch auf Zucht und Ordnung mit außergewöhnlicher Härte exekutierte. Auffällig ist auch, dass das System der körperlichen Gewaltanwendung von den zur Aufsicht eingesetzten Schülern praktiziert und von Patris bewusst als Erziehungsmittel eingesetzt wurde. So wird von brutalen Schlägen durch die Schüler der Schlafsaalaufsicht berichtet. Auch habe es sogenannte Klassenschläge bei missbilligten Verhalten gegeben. Dabei sei das Opfer festgehalten worden und jeder Schüler habe einmal kräftig zuschlagen dürfen. Das alles spricht dafür, dass körperliche Gewaltanwendung zur Erziehung der anvertrauten Jugendlichen dazugehörte. Schließlich scheint es nicht unüblich gewesen zu sein, dass einzelne Schüler der Gewaltanwendung ihrer Klassenkameraden ausgesetzt wurden. So wird berichtet, dass ein Pater vor die Klasse getreten sei und erklärt habe, die Strafe für die Klasse habe sie dem betreffenden Schüler zu verdanken. Die Klasse könne sich ja bei diesem bedanken, er wolle davon nichts hören und sei aus der Klasse gegangen. Daraufhin habe die Klasse den Schüler geschlagen. Zwar mag es auch Fälle gegeben haben, in denen auf Misshandlungen reagiert wurde. So ist bekannt, dass ein Pater 1966 einen Tadel ausgesprochen wurde, der in die Personalakte aufgenommen wurde, weil er einen Schüler geschlagen und ihm dabei den Daumen verletzt hatte. Sollte es noch mehrere solcher Reaktionen gegeben haben, so können Sie doch das eben beschriebene Gesamtbild nicht verändern. Meine Damen und Herren, gibt es möglicherweise Gegebenheiten, Vorgegebenes, was diesen Erziehungsstil damals befördert hat? Ich habe auch dazu einiges zusammengetragen und möchte zunächst auf die Internatsverhältnisse aufmerksam machen. Bis zum Schuljahr 1973/74 waren im Internat nur Mönche als Erzieher eingesetzt. Ein Erzieher hatte in den 50er Jahren über 40 Schüler zu betreuen. In den 60er bis Mitte der 70er Jahre deutlich über 30. Dies stellte sicherlich eine deutliche Überforderung der Erzieher dar. Im Schuljahr 1967/68 wurden zwei Klassen mit insgesamt 74 Schülern von einem Pater betreut. Im Schuljahr 1970/71 46 Schüler von einem anderen Pater. Und 1973/74 48 Schüler aus zwei Klassen von einem dritten. Das Kloster schreibt dazu, Zitat, diese Zahlen können veranschaulichen, dass eine auf das einzelne Kind bezogene Erziehung kaum möglich war. Ein strenges disziplinäres Korsett, eine Ausrichtung an die strikt einzuhaltende Hausordnung war erforderlich, um bei diesen Schülerzahlen Ordnung und schulischen Erfolg aufrechtzuerhalten zu können. So hat das Zitat. Bis Ende der 70er Jahre hatten die klösterlichen Erzieher keine spezifische Ausbildung für ihre Internatserziehung. So wurden sie auf pädagogische Aufgaben in einem Internat nicht vorbereitet und waren ihnen nicht gewachsen. Zudem waren viele durch die Zeit von 1939 bis 1945 geprägt, in denen sie Kriegsteilnehmer waren oder die Heimschule Ettal besucht hatten, die unter NS-Leitung gestanden hatte. Erst 1980 trat ein speziell für die Internatstätigkeit ausgebildeter Pater in den Dienst des Internats. Bis 1990 waren die Erzieher des Internats zugleich als Lehrer im Gymnasium eingesetzt. Da der Internatsbetrieb rund um die Woche stattfand und es keine Aushilfen gab, waren die Internatserzieher von Montag bis Sonntag rund um die Uhr im Dienst. Erst Mitte der 80er Jahre wurden Vertretungspräfekten und ein freier Tag eingeführt und ab den 90er Jahren mehr Sozialpädagogen eingesetzt und von den klösterlichen Erziehern entsprechende Ausbildungseinheiten abverlangt. Die mit dem Begriff der Erziehungsanstalt umschriebene Pädagogik sei wohl bis Mitte der 80er Jahre zutreffend, äußert das Kloster. Dies sei aber wohl nicht etalspezifisch, sondern heimspezifisch. Auch darauf weist das Kloster hin. Schüler aus labilen Familien oder besonders labile Schüler konnten sich unter diesen Verhältnissen schlecht entwickeln. Ein Teil der Pädagogik habe auch darin bestanden, dass sich die Gruppe selbst erzieht. Durchsetzungsstarke Schüler fanden sich darin natürlich besser zurecht als schwache. Eine Rücksichtnahme auf persönliche Bedürfnisse eines Schülers war angesichts der damaligen Raumverhältnisse im Internat kaum möglich. Schlafsäle für 16 Schüler, Studierräume und Speisesäle ließen Rückzugsmöglichkeiten, Rückzugsnischen kaum zu. Für die klösterlichen Erzieher waren die pubertierenden Schüler mit ihrem Entwicklungsdrang eine große Herausforderung. Die Erzieher, die diese Aufgabe mehr aus Gehorsam als aus Neigung übernahmen, waren nicht selten überfordert. Eine Tabelle des Klosters weist 1956, 57, 45 Schüler pro Erzieher als Durchschnitt aus und für 2008, 2009 10 Schüler. Bemerkenswert ist auch die Information, dass von den Präfektenzimmern der Erzieher die ersten erst 1982 Nasszellen erhielten. Zitat: Solange wir im Erstanfang der 1990er umgebauten Ritterakademie-Trakt wohnten, standen uns nur die Duschen des Schwimmbads zur Verfügung, die allerdings auch von Präfekten benutzt wurden. So war es keine Seltenheit, dort auch Präfekten anzutreffen, schreibt ein Pater, ein früherer Internatsschüler. Ein Entkleiden in der Duschräumen des Schwimmbades war also aus Gründen der Körperpflege erforderlich. Das Beschriebene macht deutlich, dass die Erzieher im Internat Ettal in den 50er bis 80er Jahren unter Bedingungen gearbeitet und gelebt haben, die heute kaum noch vorstellbar sind und erhebliche Belastung bedeutet haben. Dies zu berücksichtigen bedeutet nicht, die Misshandlungen und körperlichen Beeinträchtigungen in den geschilderten Ausmaßen damit zu rechtfertigen, aber es muss auch zur Kenntnis genommen werden. Gründe, die befördert haben können, eine solche Erziehungspraxis. Ich habe als nächsten freie Sexualität, freie Gesellschaft aufgeführt. Ich empfehle, das nachzulesen. Ich habe als weiteres aufgeführt, krankheitsbedingte Gewaltanwendung. Ich empfehle auch, das nachzulesen. Ich möchte auf die Rolle der Patres als Ersatzeltern kurz noch hinweisen. In Bezug auf den am häufigsten genannten Pater, der von sich selber sagt, dass sein Verhalten gegenüber Schülern mehr als ausreichend sei für eine Anklage beim Staatsanwalt, ist auffällig, dass Schüler seine Zärtlichkeit betonen. So schreibt ein früherer Schüler, dass die ihm von anderen angetane Gewalt sich sehr viel schlimmer auf sein Leben ausgewirkt habe als die Zärtlichkeit dieses vielgenannten Paters. Ein anderer erklärt, für ihn sei dieser Pater gefühlsmäßig keine Bedrohung gewesen. Er habe ihn auch später als einen warmherzigen und menschlichen Typen in einer sonst harten und kalten Atmosphäre geschätzt. Die Zuneigung zu diesem Pater taucht auch in anderen Berichten auf. Dies führt zu der Frage, inwieweit Patres als klösterliche Erzieher, wie möglicherweise alle Heimerzieher, gerade bei jüngeren Schülern in die Rolle von Ersatzeltern geraten und etwas von deren Zuneigung und Wärme vermitteln müssen. Vielleicht ist dies eine Konstellation, die zu Missbräuchen führen kann, wie sie in jüngster Zeit in vielen Einrichtungen, nicht allein in Klöstern, ja bekannt geworden sind. Haben Eltern ihre Verantwortung übermäßig an der Klosterpforte abgegeben. In einem Opferbericht heißt es, Zitat, weil ich wegen dem Heimweh nachts nicht schlafen konnte, ging ich zu Pater sowieso aufs Zimmer. Und in einem anderen Bericht, im Alter von 13 oder 14 Jahren fanden erste Berührungen mit diesem Pater statt. Ich habe das als irritierend, aber nicht als negativ empfunden. Gleichzeitig hatte ich eine pubertäre, schwärmerische Beziehung zu einem Mitschüler. Dies wurde hochgebauscht, Eltern informiert und so weiter. 1964 habe ich mich meinen Eltern anvertraut und mit ihnen ihrer Hilfe beschlossen, nach den Sommerferien nicht mehr nach Ettal zurückzukehren. Soweit das Zitat. Die Eltern erfüllten diesen Wunsch offenbar, ohne den Grund dem Kloster offenzulegen. Das ist ein Muster, das in ähnlichen Situationen immer wieder zu erkennen ist. Die Eltern stellen fest, dass ihren Kindern etwas angetan wurde, wollten aber auch zum Schutz ihrer Kinder keinen Skandal und gegen die Täter und Schulen gingen sie dann nicht vor. Sie müssen sich wohl vorhalten lassen, damit eine unerträgliche Erziehungspraxis auch geschützt zu haben. Meine Damen und Herren, diese Erkenntnisse führen dazu, nun den Weg weiterzugehen, der rausführt aus dem, was geschehen ist und der eine neue Zukunft eröffnet, der Institution hier, aber insbesondere auch den Opfern gegenüber sicherlich nicht wieder gut machen kann, was geschehen ist, aber, wie der, finde ich, zutreffende Begriff heißt, Zeichen tätiger Reue zu setzen. Hier ist schon einiges geschehen. Das Kloster hat das Ettaler Hilfskonzept aufgelegt, hat Hilfe geleistet denjenigen, der Opfer, die anwaltliche Beratung wollten, die Therapien durchgeführt hatten oder durchführen wollten, die von der Mediation Gebrauch machen wollten und hat auch in akuten Fällen schon Geld zur Verfügung gestellt. Dies ist sicherlich ein erster Schritt. Es wird nun ein zweiter Schritt folgen. Das Kloster richtet für die Entschädigungsleistungen einen Fonds ein. Und ich darf dieses Papier hier ergänzen, das Ihnen vorliegt. Dieser Fonds wird 500.000 Euro ausmachen. Für diesen Fonds werden keine Kirchensteuermittel und keine Spenden verwendet, sondern Vermögenswerte aus dem Kloster. Aus dem Fonds sollen Entschädigungszahlungen an Opfer sexuellen Missbrauchs und schwere Misshandlung geleistet werden. Wenn Sie diesen Betrag zur Kenntnis nehmen, sollten Sie weiteres im Auge haben. Dieses Kloster leistet jährlich an Subventionen für Internat und Schule etwa 350.000 Euro. Dieses Internat, diese Institution unterhält in seinen Wirtschaftsbetrieben eine große Anzahl an Arbeitsplätzen. Es soll nur in dem Zusammenhang das bekannt sein, damit es auch in Rahmen gestellt werden kann. Aus dem Fonds sollen, das habe ich schon gesagt, es wird ein unabhängiges Kuratorium gebildet werden, das aus einer Person aus dem Richteramt, einem Vertreter einer Opferschutzorganisation sowie einem Fachmann aus dem Bereich Psychiatrie, Psychologie besteht Und ich darf Ihnen auch hier eine zusätzliche Information mitteilen. Ich habe dem Kloster eine Person benannt, die für diese Aufgabe des Vorsitzes in Frage kommt. Und das Kloster hat diesen Vorschlag aufgenommen, hat mit dieser Person verhandelt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Person zugesagt hat. Es handelt sich um die frühere höchste Richterin dieses Landes, dieses Freistaats Bayern, die frühere Präsidentin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Frau Etta Huter, die bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Diese Kommission wird über die Gewährung der individuellen Entschädigungszahlungen entscheiden. Die Kommission wird hierzu Selbstkriterien entwickeln, erarbeiten. Diese Kriterien werden sich ausrichten an Kriterien, die wir schon kennen. Andere Kommissionen, beispielsweise in Österreich, wo es eine erprobte Praxis gibt. Aber diese Kommission wird sich auch auszurichten haben, auch aus der innerkirchlichen Solidarität und Loyalität heraus, an dem, was die Deutsche Bischofskonferenz im März beschließen wird. Aber es ist dieser Kommission nicht vorgegeben, sich sklavisch an Vorgaben etwa der Bischofskonferenz anzupassen. Sie wird hier eigenständig entscheiden können. Und ich weise darauf hin, dass nach dem bisherigen Hilfskonzept ja bereits Hilfen zur Verfügung stehen, die auch nach wie vor zusätzlich in Anspruch genommen werden können. Die einzelnen Opfer können entsprechende Anträge formlos über die Mediatoren stellen. Gibt mir die Gelegenheit, Sie, Frau Leimig, und Sie, Herr Pulz, auch herzlich zu begrüßen und für Ihre großartige Arbeit zu danken, auch für die Bereitschaft, hier mitzuwirken. Und diese Anträge sollen nach Möglichkeit bis zum, hier steht 31.05., es ist aber der 30.05., aber diese Abweichung wird das Grundkonzept nicht in Frage stellen, natürlich um einen Tag. Um sicherzustellen, dass alle Geschädigten von den angebotenen Entschädigungsleistungen auch Kenntnis erhalten, wird sich das Kloster schriftlich an die Altetaler wenden und zudem eine entsprechende Mitteilung auf der Homepage des Klosters veröffentlichen. Und Sie, meine Damen und Herren, sind herzlich gebeten, auch diesen Gesichtspunkt bei Ihrer Berichterstattung nicht ganz untergehen zu lassen. Es wird auch dies ist nun beschlossen, in diesem Kloster eine Gedenkstätte, eine Stätte des Erinnerns geben, damit zukünftige Generationen dies, was hier geschehen ist, nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben in unserem Lande gelernt, mit den Erinnerungen bestimmter Zeiten umzugehen, sie lebendig zu halten, nicht weil in alten Wunden gewühlt werden soll, sondern weil das, was teuer bezahlt worden ist von Opfern, an Erinnerung aufrechterhalten werden muss, weil deutlich werden muss, dass Menschenwürde zu sichern ist, immer wieder zu sichern ist. Und deshalb wird hier nicht an versteckter Stelle irgendeine Pflichtübung stattfinden, sondern es wird so, dass auch die weiteren Schülergenerationen, die hier zur Schule gehen, sich mit dieser Vergangenheit dieser Institution auseinandersetzen können, konstruktiv nach vorne weisend und nicht mit Fingern auf die da von gestern nur zeigend. Ein dritter Komplex ist ein ganz wesentlicher Komplex. Es treibt uns alle um, Kloster, Opfer und mich. Wie konnte es zu diesen Dingen kommen? Was waren die Strukturen dieser Erziehungseinrichtung, die so etwas ermöglicht haben? Und das Zweite, wie sind die schlimmen Wirkungen auf die Menschen, die hier als Opfer aus dieser Institution gegangen sind? Das können wir nicht beantworten, das kann ich nicht beantworten und das kann nur beantwortet werden, wenn man ernsthaft versucht, einen wissenschaftlichen Auftrag zu erteilen, hierüber ein Gutachten zu erstellen. Ich will ganz deutlich sagen, dass der Opferverein das angeregt hat, dass das Kloster das aufgenommen hat, dass ich das für sehr notwendig halte. Es ist oder wird beauftragt, das Institut für Praxisforschung und Projektberatung in München, das ein Gutachten über die individuellen Folgen und die organisatorisch-strukturellen Hintergründe dieser Erziehungsfehler hier erstellen wird. Dafür ist etwa ein Jahr vorgesehen von diesem Institut. Aber in diesem Jahr wird über Zwischenergebnisse zwischen dem Kloster, zwischen den Opfern und dem Institut ständiger Austausch stattfinden, sodass auch gesehen wird, dass hier ein Fortschritt stattfindet, dass man vorangeht und nicht jetzt etwa eine neue Erkenntnis auf ein Jahr nur vertagt und in einem Jahr abruft, sondern diese Zwischenschritte sind ganz, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, das ist das, was ich Ihnen vortragen wollte. Ich bitte um Nachsicht, dass das nicht so frei und locker und mit 5 Sätzen ging, sondern das fast, das erinnert mich an meine Karlsruher Zeit, wo wir Urteile auch sehr präzise und sehr sorgfältig vorgetragen und verkündet haben. Es tut sich etwas, es ist etwas getan worden und wir sind auf einem Wege nach vorn. Und ich bitte auch die Öffentlichkeit, in diesen Prozess ein großes Maß an Vertrauen zu setzen. Vertrauen in alle Beteiligten. Alle Beteiligten haben es schwer. Die Opfer haben es schwer, weil sie höchst unterschiedlich reagieren auf das, was passiert ist. Das kann nicht anders sein. Und auch das Kloster hat es nicht leicht. Auch das Kloster besteht nicht aus dem Abt allein, sondern aus einer Anzahl von Mönchen, die höchst unterschiedlich auch reagieren auf das. Auch hier ist Überzeugungsarbeit erforderlich. Wir tun das, wir haben das Gefühl, voranzukommen und wir bitten Sie, uns auf diesem Wege zu begleiten. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute hierher gekommen sind und das angehört habe und wie es sich unter ordentlichen, erwachsenen, gut erzogenen Menschen gehört, tauscht man sich natürlich auch aus wenn es gewünscht wird. Wenn Sie also Nachfragen haben an mich, dann sollten Sie diese Fragen jetzt stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach Schluss dieser Pressekonferenz vielleicht der eine oder andere auch mit dem Abt noch ein Wort austauschen will oder mit Herrn Köhler ein Wort austauschen will. Aber zunächst mal geht es jetzt hier um diesen Bericht. So, habe ich eine Wortmeldung gesehen? Ich habe eine gesehen, ja. Sagen Sie Ihren Namen bitte.
Schröder ist mein Name, von der Bildung für die APD. Ich wollte nachfragen, weil Herr Pfister, Rechtsanwalt Pfister, in einem Interview gestern oder vorgestern gesagt hat, dass die Aufarbeitung schädig sei und nochmal ausdrücklich kritisiert hat, dass er bei der Vorstellung seines eigenen Berichts nicht anwesend gewesen sei. Ich würde gerne eine Einschätzung von Ihnen hören, wie Sie diesen Umstand sehen, dass sich Herr Pfister offenbar als abserviert gefühlt hat und auch immer noch
Also ich bin nach der Tätigkeit von Herrn Pfister, wenn Sie so wollen, ja eingestiegen, sodass ich diese Vorgänge nur aus den Akten und aus Gesprächen kenne. Ich kann nur sagen, dass das, was ich von Herrn Pfister übernommen habe, diese Opferberichte, das Zeichen einer recht guten Arbeit war, in sechs Wochen diese Opferberichte zusammenzustellen, ist eine ganz beachtlich gute Arbeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das Urteil, dass Herr Pfister über andere, über etwa meine Arbeit oder so etwas fällt, ist seine Sache. Er wird gute Gründe da für haben, das als schäbig zu bezeichnen. Vielleicht sagt er sie eines Tages mal. Bitte sehr.
Ich bin leider vom Bayerischen Rundfunk. Eine Frage nochmal zu diesem Entschädigungsfonds. Es war ja vorab zu lesen, man habe sich auf eine Pauschale von 5.000 Euro geeinigt. Ich lese jetzt aus Ihrem Bericht heraus, dass es keine pauschalen Entschädigungszahlungen geben soll, sondern dass wirklich individuell, je nachdem, was am Betroffenen widerfahren ist, dann auch über die Höhe
Die Details werden mit Frau Huter insbesondere und den anderen beiden Kommissionsmitgliedern noch beraten werden, aber sie liegen völlig richtig. Es soll jeder Fall ins Auge gefasst werden. Sollte die Bischofskonferenz auf 5.000 kommen, ich weiß das überhaupt nicht, kenne mich nicht aus, wäre das sicherlich auch eine Richtschnur für diese Kommission. Aber die Kommission wird jeden einzelnen Fall darauf überprüfen, ob die Beträge höher sein müssen als dieses, inwieweit man da aus der österreichischen Praxis etwas lernen kann, die ja auch andere und höhere Beträge haben. Also es soll ein individueller Bezug sein und nicht eine Pauschalfestlegung. Da hinten.
Ja, aus der Angst von der PZ. Ich frage mich, wie Sie zu der Einschätzung kommen, dass eine Minderheit der Patres betroffen sind von den Vorwürfen, wenn 7 und 15 Patres sexueller Missbrauch und Gewalt vorgeworfen wird. So ist es doch, glaube ich, gemessen an der Zahl der Mönche, die als Erzieher im Zeitraum 1960 bis 90 tätig waren, ein gehöriger Prozentsatz.
Also die Zahl 7 und 15 können Sie nicht addieren, sondern die sind teilweise identisch, weil sie sexuellen Missbrauch und Grenzüberschreitungen, also das sind die Unsicherheiten, die in diesen Zahlen drin liegen. Und man kann darüber streiten, natürlich. Sie können auch die Meinung vertreten, 15 von, damals gab es, glaube ich, an die 60 Mönche hier. 15 ist nun schon mehr als eine Minderheit. Also ist dem Urteil freier Raum gegeben. Sie müssen da nicht sklavisch das, was ich beurteilt habe und eine gewisse Begründung dafür abgegeben haben. dem müssen Sie nicht unbedingt folgen und können sagen, ich sehe das aber doch als gewichtiger an. Also das, da ist Freiraum für jeden in der Beurteilung.
Das heißt, eine Gesamtzahl ohne die Überschneidung können Sie jetzt nicht nennen, weil es
nicht nein,
ist?
Nein, nein.
Also mindestens 5.
Ja, die kann ich, aber die ist jetzt zu schwer festzustellen. Aber wir haben sie in der Salankfassung, haben wir sie drin. Wir können, wenn Sie drauf bestehen, können wir das höchstens mal hinterher noch machen, aber im Moment geht das nicht. So, wer ist, bitte sehr.
Ja. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, es wird individuell behandelt und es gäbe so eine Art Pauschalbetrag. Also das ist ein bisschen schwammig.
Ja, es ist. Nein, es ist auch im Moment. Ich würde es nicht schwammig nennen, aber jetzt können wir uns über den Begriff streiten. Es ist auch von mir unpräzise ausgedrückt, weil es zurzeit noch unpräzise ist. Eins ist natürlich klar. Das Kloster wird der Kommission natürlich empfehlen, nicht unter die Grenzen der Bischofskonferenz zu gehen. Das ist ganz klar, wenn Sie so wollen, liegt da schon mal ein unterster Betrag fest. Aber es ist nicht im Interesse des Klosters, wenn jetzt der unterste Betrag 5.000 wäre, nun das über alles über diese 5.000, mit diesen 5.000 abzuwickeln, sondern zu angepassten Beträgen zu kommen, die über diesen 5.000 liegen können und sicherlich auch häufig liegen werden. Muss aber noch wirklich präzis bis zum Letzten ausgeformt werden, das ist klar. Bitte sehr. Habe ich hier. Wie bitte? Ja, ich gehe davon aus, dass ich diesen Weg weiter gehe. Die erste schwierige Aufgabe, nämlich dieses ganze vorhandene Material zu sichten, die liegt jetzt ja hinter mir. Das war eine beachtliche Aufgabe, die da zu erfüllen war, aber das liegt jetzt hinter mir. Und jetzt werde ich dabei sein, diese nächsten Schritte, zum Beispiel was das Institut für Praxis, Forschung, Projektberatung dort tut, da werde ich auch dabei sein. Und mein Ziel ist, diesen Prozess weiter zu steuern, weiter zu organisieren, denn das war die Schwäche der Vergangenheit nach meiner Überzeugung, dass hier eine ganze Menge guter Wille und auch Einsicht vorhanden war, aber dass das nicht zusammengekommen ist. Und mein Beitrag soll sein, ob das gelingt oder gelungen ist bisher, eben dies zusammenzubringen und auf dem Weg die Beteiligten immer wieder nach vorne zu treiben, die nächsten Schritte zu machen, zwischenzeitlich sich klar zu werden, was geschehen ist und was nun weiter geschehen wird. Da braucht so etwas wie einen, ja, soll man ihn Moderator nennen, das ist wahrscheinlich zu wenig, sondern vielleicht ein Steuermann, der diesen Prozess etwas steuern hilft. Und das will ich gerne tun. Allerdings habe ich von Anfang an gesagt, das Ganze macht nur Sinn, wenn es gleichgültig ist, wer mich beauftragt. Das Kloster hat mich beauftragt. Aber es macht nur Sinn, wenn alle Beteiligten bereit sind, mich zu akzeptieren in dieser Rolle. Nur dann macht es einen Sinn, wenn das weiter der Fall sein sollte, stehe ich weiter zur Verfügung. Bitte.
Ja, vom Bayerischen Fernsehen, mich würde noch mal interessieren, wie die Opferberichte sozusagen aktiviert wurden. Haben Sie gewartet auf ehemalige Schüler, die sich melden, oder haben Sie aktiv angeschrieben? Können Sie auch eine vage, unpräzise Prozentzahl sagen, wie viele ehemalige Schüler sich aus den jeweiligen Jahrzehnten gemeldet haben?
Nein, also eine Zahl können wir, kann ich nicht sagen. Man könnte sicherlich mal nachforschen, wie viele Schüler in dieser Zeit hier durch diese Institution gegangen sind und könnte dann die Zahl der Berichte. Wir haben zurzeit 94 Berichte. Wir haben weitere 5 meines Erachtens, die wir noch nicht eingearbeitet haben, aber die beim ersten Durchsehen nun nicht völlig neue Aspekte bringen. Und diese Berichte stellen sich zusammen, zunächst mal aus denjenigen, die Herr Pfister damals zusammengebracht hat in diesen 6 Wochen, ich sage immer noch, eine beachtliche Leistung, die er damals erbracht hat. Und hinzu kommen solche, die an das Kloster direkt gegangen sind. Es sind auch welche an Frau Leimich, Herrn Puls gegangen, wenige. Es ist auch an mich etwas ergangen. Aber das sind im Wesentlichen die Unterlagen, die wir haben, die Vorgänge, die wir haben, aus denen wir Namen und Vorfälle und auch Beurteilungen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie mehrfach Briefe oder Einbriefe vom Kloster an Altenthaler erwähnt. Sowas haben Sie nicht gemacht, dass Sie aktiv...
Nein, ich habe nicht mehr. Ich bitte auch um Verständnis und ich verteidige auch meine Position. Mir kam das in diesen 3 Monaten, in denen ich jetzt gearbeitet habe, nicht darauf an, jetzt in Anführungsstrichen einen Kleinkrieg über jeden Bericht, ist der nun schon oder muss der noch oder muss man noch was dabei, sondern mir ging es zunächst einmal zu prüfen, ob das, was vorliegt, ein Bild abgibt, auf das man aufbauen kann und Schritte voranmachen kann. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, sich weiter aufzuhalten, noch zu erbitten, weitere Berichte einzureichen, über Berichte noch ein bisschen zu streiten, vielleicht darüber zu reden, ob man die Anonymisierung aufheben kann. Gegenüber Herrn Pfister haben sich eine Reihe der anonym gebliebenen bereit erklärt, wenn es darauf ankommt, auch kenntlich zu werden. Das alles hätte man machen können. Aber dann wären wir noch keinen weiteren Schritt vorangekommen, sondern wir hätten uns nach wie vor aufgehalten an dem Material, das wir brauchen, um vernünftige Schritte in die Zukunft zu machen. Und dieses Material, diese Berichte reichen nach meiner Überzeugung, ich habe versucht, das zu begründen, auch hier wird es Menschen geben, die sagen, vielleicht hätte ich das anderes gemacht, aber wir müssen vorankommen und können nun nicht dauernd darüber reden, ob aus 95 Berichten vielleicht 105 werden und die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 10, die dazukommt, vielleicht ein Aspekt mal auftaucht, der bisher noch keine Rolle gespielt hat, dafür den ganzen Prozess aufhalten. Wenn weitere Berichte kommen, nicht nur herzlich gerne, sondern sie sind sogar beten und wenn gewünscht wird, dass ich das nochmal ausdrücklich erkläre, dann tue ich das hier. Natürlich sind Sie herzlich willkommen. Jeder Bericht, schon jedes einzelne Schicksal ist es wert, es nochmal anzugucken. Und vielleicht kommt eine Bestätigung dadurch, vielleicht kommt auch eine kleine Modifizierung daraus. Also man möge uns schreiben und Vorfälle schildern, wirklich herzlich willkommen. Aber bitte um Verständnis, dass wir mit diesen mit dieser diese Aufgabe nicht jetzt als Vorwand nehmen, im Moment erstmal abzuwarten, weil ja nun die Vergangenheit erstmal ganz geklärt sein muss. Ich finde die Klärung durch das Institut jetzt, das weitere Interviews machen wird, hier im Hause bei den München, Interviews machen wird bei den Opfern natürlich, mit den Opfern, schauen wird, inwieweit Erkenntnisse über Elternverhalten schon verfügbar sind. Wir haben ja auch andere Stellen, an diesem Thema gearbeitet wird. Und wir müssen ja die Erkenntnisse, die dort gewonnen sind, nun nicht nochmal hier gewinnen, wenn sie nicht spezifisch hierfür sind, sondern müssen diese einarbeiten. Das ist jetzt alles zu bringen und nicht in erster Linie die Sorge, dass uns was entgeht hinsichtlich der Berichte über die Vergangenheit. Bitte.
Sie kommen die katholische Nachrichtenagentur, aber das war doch genau ein Punkt, der auch zwischen Kloster und Opferverein, so wie ich das verfolgt habe, strittig war. Die Rede von 20, sogar vielleicht 30 bisher unterdrückten oder irgendwie verschwundenen Berichten. Konnten Sie denn diese Materie Klarheit bringen?
Da hat der Opferverein absolut recht, wenn er da eine Panne beklagt. Da sind durch eine falsche Mailadresse sind Opferberichte nicht an den Sonderermittler, so war es damals, gegangen, sondern sind im Orkus verschwunden. Das ist angeblich, ich sage angeblich, weil ich es nicht weiß, damit unterstelle ich aber niemanden etwas, angeblich sind dort 30 Berichte nicht gelandet. Ob von denen, die nachgekommen sind, nun welche aus diesen 30 wieder sind, weiß man auch nicht so genau. Das ist eine Panne, wie sie uns allen passiert, wie sie hier besonders ärgerlich ist. Darüber muss man reden, darüber kann man sich auch wechselseitig beschimpfen und kann sagen, ihr habt nicht richtig aufgepasst. Und im Moment kann man auch mal nachfragen, habt ihr das vielleicht absichtlich gemacht, aber man muss ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, dass das wohl kein Mensch absichtlich betrieben hat. Also muss man mit dem Problem fertig werden. Und das sage ich auch, es ist schade, dass die 30 nicht dabei sind. Wenn sie noch gehoben werden können, herzlich gerne bitte nochmal bringen. Aber es muss uns in weiteren Fortschritten nicht aufhalten, das Problem. So, ich sehe, dass Sie einen zufriedenen Eindruck machen. Das ist schon mal sehr gut. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ich wünsche mir, dass wir uns noch einmal wiedersehen und der Weg dann noch ein Stück weiter beschritten worden ist. Herzlichen Dank. Alles Gute für den Rest des Tages, für diese Woche und für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen.